Diese Episode entsteht in Kooperation mit Sehenwutscher, dem österreichischen Traditionsoptiker, der seit 1966 Lebensqualität durch bestes Sehen, Hören und Aussehen ermöglicht. Sehenwutscher gibt's 120 Mal in Österreich, vom Boden bis zum Neusiedlersee.
Ja, leco mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Barbara Neudorfer. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Unser heutiges Thema: Augengesundheit in den Wechseljahren. Und dazu habe ich mir die Augenärztin Barbara Neudorfer eingeladen, die seit über 2 Jahrzehnten als Augenärztin und Augenchirurgin tätig ist, früh Primaria der Sehschule der Barmherzigen Brüder in Linz war und heute ihre Praxis Augenart am Froschberg in Linz leitet. In dieser Praxis bin ich gerade zu Gast und liebe Barbara, ich freue mich, dass du bei Meno Mio dabei bist.
Und ich freue mich, dass du bei mir bist.
Bei Meno Mio ist es so, wir starten jede Podcast-Folge mit einer kleinen Rubrik, die da heißt So ein Glück. Dabei geht es darum, mit einem weit verbreiteten Mythos oder Irrglauben zum Thema aufzuräumen und vielleicht ja einen Aha-Moment zu kreieren. Ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. So ein Glück, dass
die Wechseljahre keine Krankheit sind, sondern ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Chancen, die wir nützen sollten. Und so, denke ich, sollten wir es sehen.
Stichwort sehen. Wir sprechen heute über das Thema Augengesundheit. Ich glaube, gerade bei den Wechseljahren auch oft ein Thema, das ein bisschen übersehen wird. Und wir kümmern uns heute darum. Es ist ja so, dass viele denken, solange ich gut sehe, brauche ich nichts zu tun. Stimmt das wirklich oder ist es gescheit, die Augen regelmäßig checken zu lassen?
Grundsätzlich denke ich, ist es ganz wichtig, das in einem regelmäßigen Rhythmus zu machen. So denke ich, bei einem gesunden Auge alle 2 Jahre ist eine sinnvolle Kontrollzeit. Es gibt ja viele Erkrankungen, die auftreten, wenn wir älter sind oder auftreten können. Und so kann man es ausschließen oder wenn sie frühzeitig auftreten, aufmerksam machen und vielleicht sogar etwas dagegen tun können. Zum Beispiel grauer Star zum Beispiel.
Okay, also gesundes Auge heißt, ich habe keine Beschwerden, ich habe vielleicht nicht einmal Fehlsichtigkeiten. Dennoch ist es einmal gescheit, dass ich beim Augenarzt einmal aufschlage, oder?
Genau. Gesunde Augen heißt nicht unbedingt, dass ich keine Brille brauche. Eine Brille ist ja keine Krankheit. Das ist ein Korrekturfehler, den ich mit der Brille dann ausgleiche. Und oft sind das schleichende Beschwerden, die ihr gar nicht so bewertet. Ihr denkt euch, ma, das Lesen ist so ermüdend. Ich habe so Kopfweh, wenn ich heimkomme. Das kann oft mit den Augen in Verbindung stehen und deshalb sollte man das anschauen.
Lesen und Augen kennen wir alle, so rund ab 40 sind die Arme nicht mehr lang genug. Und lang kann man sie mit dem helfen, dass man es einfach weiter weghält und weghält. Und dann auf einmal geht es zack, zumindest war es bei mir so, und es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, eine Speisekarte zu lesen. Das ist bei mir dann auch wirklich rapide schlechter worden. Jetzt ist es natürlich für die Lebensqualität entscheidend, aber eben nicht nur das Sehen jetzt bei Speisekarten, Büchern, Zeitungen, die man liest, sondern auch beim Autofahren oder auch, dass man Menschen auf der anderen Straßenseite gut erkennt. Warum ist gutes Sehen so ausschlaggebend auch für eine gute Lebensqualität?
Ich denke, die Augen sind das Allerwichtigste von den Sinnen, die wir brauchen. Natürlich wird jemand, der schlecht hört, sagen, das Hören ist es. Aber wenn wir nicht sehen, das ist, denke ich, wirklich das Schlimmste. Die alle Eindrücke, die wir haben, Gesichter zu erkennen, die Natur zu erleben, schöne Dinge zu sehen, all das können wir dann nicht erleben. Und deshalb, glaube ich, ist das Augenlicht das größte Geschenk, das wir haben.
Viele Frauen haben ja in der Perimenopause oder auch in der Menopause das Thema, dass nicht nur Scheidentrockenheit ein großes Thema wird, sondern dass die Schleimhäute austrocknen und dass die Augen auch so wahnsinnig trocken werden. Oder eben auch gesteigerte Lichtempfindlichkeit. Bin ich zum Beispiel auch so ein Kandidat. Es gibt Tage, ist nicht immer so, aber es gibt Tage, da brauche ich ohne Sonnenbrille nicht rausgehen, weil ich wirklich tränende Augen habe oder dann die Augen oft gar nicht gescheit aufkriege. Hat denn das mit Perimenopause, Menopause, sprich hormonellen Veränderungen irgendwie was zu tun?
Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Also ich kann auch ein Lied davon singen, wenn ich mit dem Hund gehe, rinnen mir oft die Bädeln runter. Also auf gut Deutsch die Augentränen. Warum? Weil wenn wir in den Wechsel kommen, der Hormonhaushalt sich komplett ändert. Es ist einerseits der Östrogenmangel, aber auch, wir haben ja auch männliche Hormone, wir Frauen, die Androgene, die wichtigsten davon sind die Testosterone. Und wenn dieser Testosteronspiegel sinkt, dann wirkt sich das auf unsere Drüsenfunktion am Augenlidrand aus. Vielleicht, wenn ich das kurz erläutern darf, wir haben da diese Maibohmschen Drüsen. Und die produzieren sozusagen den fetthaltigen Anteil des Tränenfilms. Der liegt schützend über dem wässrigen Anteil. Wenn jetzt diese Maibohmdrüsen nicht mehr so viel produzieren an fettigem Anteil, dann trocknet das Auge schneller aus, weil das die wässrige Phase schneller verdunstet. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist eben, diese Androgene wirken sich auch auf der Bindehaut aus. Auch da sind ganz kleine Drüsenausführungsgänge, die insgesamt auch den wässrigen Anteil schädigen. Also das ist das Typische, dass wir dann diese Trockenheit auch am Auge spüren, nicht nur an anderen Regionen des Körpers, wie du schon gesagt hast. Und wenn man gar nichts tut und starke Beschwerden hat, kann es auch zu Komplikationen wie Hornhautveränderungen und wirklichen Problemen am Auge führen.
Also das heißt, trockene Augen sind nicht nur lästig, sondern tatsächlich etwas, wo man unbedingt genauer hinschauen sollte?
Genau, und eine Therapie machen sollte. Manchmal ist es nur passagier, also vorübergehend in dieser akuten Phase, dann geht es einem wieder besser. Dann kann man das sozusagen titrieren, man macht nach Bedarf die Augentropfen. Es gibt ganz viele befeuchtende Tropfen am Markt. Einerseits welche, die den Fettanteil des Tränenfilms ersetzen, aber auch den wässrigen Anteil, gelartige, tropfenartige, also ganz viel am Markt. Man muss es dann ausprobieren, was für einen selber das Beste ist.
Trockenheit haben wir besprochen, Lichtempfindlichkeit.
Ergibt sich auch daraus. Weil wenn die Hornhaut antrocknet, man nennt es Stippung, ja, die Oberfläche der Hornhaut trocknet an, dann führt das eben zu Fremdkörpergefühl, zu Lichtempfindlichkeit. Das sind alles Faktoren, die durch den Tränenfilm diese Beschwerden erklären. Ein anderer Faktor ist, dass ich habe dir das erzählt mit dem grauen Star. Wenn die Linse langsam sich eintrübt, das auch physiologisch normal ist, kann das auch zu Streuphänomenen führen, sodass Licht blendender empfunden wird. Oder auch der Wechsel hell-dunkel. Du fährst in den Tunnel rein, fährst in den Tunnel raus. Wir brauchen länger, um zu adaptieren. Auch das hängt dann mit dieser beginnenden Linsentrübung sehr oft zusammen.
Okay, jetzt haben wir die zwei Faktoren. Gibt es sonst noch irgendwelche typischen Veränderungen, die es bei Patientinnen ab 40 vorkommen?
Ja, du weißt selber, wir kriegen eine trockene Haut. Wir müssen viel mehr pflegen und diese Haut betrifft ja auch die Lider, also Ober- und Unterlider. Patientinnen kommen mit diesen Lidrandentzündungen, man sagt dazu Blepharitis, die oft sehr Beschwerden machen, die man wirklich sehr langfristig nur in den Griff kriegt. Also mit viel Pflege, mit Lidreinigung, immer gut abschminken. Ja, teilweise muss man sogar Wärmebrillen auflegen, damit zum Beispiel diese Produktion der Liddrüsen optimiert wird, dass sich da nichts verstopft, dass da zum Beispiel Gerstenkörner plötzlich entstehen, die ja Mensch nie gehabt hat, ja, auch das ist oft im Wechsel zu bemerken.
Also das heißt, das Auge nicht nur pflegen jetzt im Sinne von Tropfen, von Sonnenbrillen zum Schützen oder was auch immer, sondern auch wirklich die Augenpflege, die kosmetische Augenpflege.
Genau, gut abschminken. Manche Frauen ist es sogar so, dass sie sagen muss, bitte lass das schminken. Es ist einfach, die Wimperntusche wird nicht mehr so vertragen oder der Kajal, den man früher so an die Lidkante aufgetragen hat, dass man einfach das ein bisschen ändert und zum Beispiel die Wimperntusche nur an die Spitzel mehr verwendet oder vielleicht kein Eyeliner oder nur wenn ich am Abend einmal schön weggehe. Ja, also da kann man sich schon behelfen, aber man muss manches umstellen, leider.
Jetzt ist ja so, dass viele Frauen wissen ja gar nicht, dass hormonelle Veränderungen eben nicht nur die Haut oder Schlaf, Stimmung, Gewicht, das hat sie mittlerweile, glaube ich, doch sehr herumgesprochen, dass es zum Thema Wechseljahre gehört, sondern dass da eben auch die Augen darunter betroffen sind. Wie ist das bei dir in der Praxis? Also hast du Patientinnen, wo es dann eben genau solche Aufklärungsgespräche führst, dass du eben sagst, hab mit dem hormonellen Umbau zu tun, dass die vielleicht sogar aus allen Wolken fallen, weil Wechseljahre sind ja auch nach wie vor ganz viele Frauen, die kein Verständnis insofern dafür haben, also eben zu meinen, hat mit mir nichts zu tun, weil ich habe die Regel noch. Wie geht's da? Oder anders gefragt auch noch, warum wird das Thema eigentlich ja so selten angesprochen, dass eben auch die Augengesundheit zum Thema Wechseljahre dazugehört?
Ja, ich denke, es ist noch immer ein bisschen ein Genieren dabei, bei uns Frauen über Dinge zu reden, die eigentlich ja selbstverständlich sind. Wenn wir in den Wechsel kommen, haben wir Scheidentrockenheit, Augen werden trocken, die Haut wird trocken. Es ist normal. Jeder wird das bekommen. Aber der Umgang, der richtige Umgang damit ist das, was wir lernen müssen und einfach auch drüber zu reden. Und ich spreche diese Dinge sehr wohl in der Ordination an. Auch das mit der Brille zum Beispiel ist ja auch oft eine Belastung. Da hat mein Leben lang keine Brille gebraucht und jetzt auf einmal bin ich altersweitsichtig. Auch das hängt sehr eng mit dem Wechsel zusammen. Jetzt nicht durch die Hormonsituation, aber durch den Umbau des Auges, des Älterwerdens. Das zu akzeptieren, auch dass unsere Haut Falten bekommt. Ja, aber man kann auch was tun. Ja, man kann für sich selber, ich denke mir, das Positive zu sehen, diese Chance, diese neue Zeit, wo ich auch mehr Zeit für mich habe zu nutzen, andererseits aber auch die Trauer des Älterwerdens nicht überhand nehmen zu lassen, sondern das als Chance zu sehen. Jetzt haben wir viele Sorgen nicht mehr, wir haben keine finanziellen Probleme mehr, wir müssen nicht mehr Haus bauen, wir brauchen keine Kinder mehr großziehen, also wir haben keine Regelschmerzen mehr. So würde ich sehen. Und wir brauchen zwar jetzt eine Lesebrille oder eine Gleitsichtbrille und Augentropfen, die benetzen, aber dafür brauchen wir jetzt keine Schmerzmittel mehr für gegen die Regelbeschwerden, die ich zum Beispiel so schwer hatte. Ja, es ist auch sehr beeinträchtigend im Alltag gewesen. Ja.
Voll, also total und ganz oft eben Thema, dass Wechseljahre, glaube ich, schon noch ganz viel Einstellungssache sind und auch die Einstellung und die mentale Gesundheit gehört ja auch zum Thema Wechseljahre dazu. Also umso besser zu wissen, dass man selbst bei der Augenärztin, wo man vermeintlich nur für trockene Augen vielleicht hingeht und dann kommt man zurück und ist man viel besser im Bilde und dann nur dazu so positiv aufgeklärt wie durch dich. Jetzt muss ich dich generell fragen, Barbara, so Augentrockenheit oder eben wie wir zuerst gesagt haben, ich habe Kopfschmerzen, wenn ich den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitze oder mir kommt vor, ich sehe am Abend ein bisschen schlechter. Was sind denn so Dinge, die ich rein theoretisch jetzt auch beim Augenoptiker, Augenoptikerin abklären lassen kann? Und wann sollte ich unbedingt zu einer Ärztin, einem Arzt gehen?
Ja, gern. Ich darf das jetzt natürlich aus der Sicht der Augenärztin beantworten. Natürlich ist mir wichtig, den Organbefund Auge beim Augenarzt abchecken zu lassen. Aber und eine gute Brille machen auch wir Augenärzte. Aber ich habe sehr liebe Augenoptiker-Kollegen, die das auch sehr gut können, was eine Brillenbestimmung betrifft. Ja, ich denke mal, die Diagnostik, die soll in der Hand der unserer Augenärzte liegen. Das wäre mir ganz wichtig zu sagen. Und wenn ich schon beim Augenarzt bin, mache auch ich die Brillenbestimmung, denke ich mal, glaube ich, sehr gut. Und dann ist ja der Optikermeister als Fachmann dafür zuständig, dass das optimal für den Patienten angepasst wird. Und so, glaube ich, ergänzen wir uns sehr gut in den beiden Sparten.
Also diese Zusammenarbeit Augenoptiker, Augenoptikerin und Augenärzte, Augenärztinnen, das läuft gut?
Das läuft bei uns in Linz sehr gut, denke ich mal. Also wir haben da ein sehr gutes Einvernehmen und man ruft sich auch an, wenn man mal irgendeine Frage hat, also auf beiden Seiten. Aber ich denke mal, bei uns redet man nur drüber und diskutiert das aus und dann ist das erledigt.
Geklärt. Wie sagt man so schön? Durchs Reden kommen die Leute zusammen,
genau,
oder?
Genau, so ist es. Genau, du hast völlig recht.
Was mich interessieren würde, wie beurteilst du den Einsatz von Hormonersatztherapie in Bezug auf Augensymptome? Jetzt haben wir eben schon gesagt, was alles helfen kann und so weiter. Und ich habe da Studien dazu gefunden. Und es ist so, dass während früher Studien wie die Women's Health Study vom Jahr 2001 Hormonersatztherapie vor allem Östrogen allein mit einem erhöhten Risiko für trockene Augen in Verbindung brachten, zeigen neuere Studien wie eine Meta-Analyse aus 2018 oder die aktuelle Veröffentlichung in Scientific Reports 2025 differenzierte Ergebnisse und teilt sogar eine Linderung der Symptome.
Ja, also ich darf es vielleicht auch ein bisschen aus meiner Perspektive sagen. Ich persönlich nehme keine Hormonersatztherapie, weil ich denke, ich habe nicht solche Beschwerden, dass ich das nehmen würde. Aber ich kenne natürlich viele Freundinnen, die wirklich große Probleme haben und wo das dann, wenn der Gynäkologe das empfiehlt, sicher indiziert ist. Darauf das Gynäkologische möchte ich mich jetzt nicht einlassen. Aber was die Augen betrifft, es gibt Östrogen-Augentropfen. Es wird auch in Studien, es gibt auch Androgen, also testosteronhältige Augentropfen. Das ist aber noch nicht so eindeutig bewiesen, dass man das jetzt im klinischen Alltag verwendet. Aber wenn wir wirklich massive Beschwerden haben, habe ich das auch schon einmal gemacht, dass ich da Östrogen-Augentropfen verabreicht habe, vorübergehend. Die Nebenwirkungen bei Tropfen sind sicher kein Thema und da erfahren die Frauen wirklich eine Besserung, also aus meiner Erfahrung. Die systemische Gabe, das heißt die Tabletteneinnahme oder Zapferl oder diese Hautsalben, ja, da gibt's die und die Studien. Die eine mit Mammakarzinomrisiko steigt und so weiter. Also da bin ich halt vorsichtig, aber wenn es nötig ist, denke ich mal, da muss man Risiko und Nutzen abwägen, wie überall im Leben, glaube ich.
Jetzt nur mal ganz grundsätzlich zur Augengesundheit, ohne dass ich jetzt irgendwie massiv betroffen bin, sondern einfach ja wie in vielen Dingen präventiv zu arbeiten. Gerade viele haben einen Job, wo sie viel vorm Bildschirm sitzen. Was kann ich denn tun? Stichwort eben Bildschirmhygiene oder auch Blinzelpausen, von denen man immer wieder mal hört. Raumklima, glaube ich, spielt ja auch eine große Rolle. UV-Schutz wird, glaube ich, auch unterschätzt, also mal gerne im Vorbeigehen irgendwo eine lässige, modische Sonnenbrille, die dann vielleicht nicht den optimalen UV-Schutz bietet. Ernährung, also ein Hebel, der überall was bringt, auch in der Augengesundheit?
Ja, also fangen wir mal an bei der Augenkorrektur und dem Lesen am PC zum Beispiel. Das wird zunehmend anstrengend, wenn wir nicht optimal mit einem Sehbehelf ausgestattet sind. Also entweder eine Gleitsichtbrille oder eben eine Bildschirmarbeitsbrille, die eben zwei große Zonen hat, eine für den Bildschirm und eine zum Lesen, wenn jemand sehr viel am Computer arbeitet. Das erleichtert schon ungemein dieses sehr stundenlange Schauen, weil wir sonst nämlich Astenope Beschwerden kriegen. Das ist eben dieses, die Augen werden noch trockener, wir kriegen Leseunlust, wir kriegen teilweise sogar Kopfweh, wir kommen am Abend gerädert heim. Also das verstärkt diese Symptome der Wechselproblematik mit dem trockenen Auge noch mehr. Das heißt, eine optimale Brille, angepasst dann durch den Fachoptiker und von uns begleitet, dass das wirklich optimal passt. Ich denke mal, das ist einmal ausschlaggebend für einen tollen gut funktionierenden Alltag. Ernährungsmäßig, ja, gesunde Ernährung ist sicher ein Thema. Vielleicht, ich bin ja nur ein bisschen so eine Kräuterhex, kann man natürlich auch ergänzen.
Eine Kräuterhexe, ja, sehr gerne. Hau raus, deine Kräuter.
Ja, man könnte zum Beispiel auch mit einem Wechseljahre-Tee zum Beispiel arbeiten, wo zum Beispiel ein bisschen Rotklee drinnen ist. Ich habe da zum Beispiel eine Rezeptur, wo mit 10 Gramm Johanniskraut, Melisse, Löwenzahnwurzel, Weißdorn, Schafgarbe und zum Beispiel Hagebutte kriegt man auch als Mischung in den Apotheken. Wenn man es selber machen will, gibt es da auch sehr gute Rezepte. Aber da kann man sich helfen. Rotklee zum Beispiel hat bewiesenermaßen diese Phytoöstrogeninhalte drinnen, die so ein bisschen unseren Östrogenmangel ausgleichen können, ohne dass wir unseren Körper jetzt hormonell wirklich mit Nebenwirkungen belasten. Also das sind so Kleinigkeiten im Alltag. Man kann kühlende Essigbäder machen zum Beispiel, auch mit den, wenn man so Hitzewallungen hat, ja, so wie wechselbekneipsche Bäder, nicht mit zwei Wandeln, Essigwasser in das eine, ein warmes und ein kaltes Wandel und dann wechselweise die Beine da mal am Abend, wenn man wieder so eine schlechte Nacht gehabt hat, das machen. Oder ein duftendes Kissen, wo man sich Gutes tut, wo man zum Beispiel mit Johanniskraut gefüllt, getrocknet, eine Erleichterung oder Lavendel zum Beispiel einen beruhigenden Effekt hat in der Nacht, wenn man aufwacht, wenn man schweißgebadet ist. Ja, also das sind so kleine Helferlein, die man nützen kann, die guten alten Hausmittel sozusagen.
Ich würde sagen, ein Ausflug in die Kräuterwelt.
Ja, ich wollte nur sagen, weil das ist wirklich, an das sollte man denken, was die Oma manchmal gesagt hat, ist auch nicht
total,
nicht schlecht.
Nein, absolut. Gell? Und ich bringe gerade irgendwie Karotten mit guter Sehkraft in Verbindung.
Ja, Karotten sind gesund, aber der Vitamin A-Gehalt ist halt ist ganz wichtig, mit Öl wohlgemerkt, weil sonst wird das nicht aufgenommen. Gell? Das musst du dann einen Tropfen
Jahrelang
Öl dazugeben.
Umsonst die Karotten geknabbert.
Ist alles gut, aber wenn du mit der Makulaerkrankung hast oder so, dann gibt es wirklich hochdosierte Vitaminpräparate fürs Auge, wo das wirklich hochdosiert drinnen ist, studienbasiert. Da würde ich dann, aber auf jeden Fall dazu essen, ist ganz wichtig und gesund. Ja.
Sehr gut.
Also für Haut und für die Augen. Aber eben die Dosierung ist da eben nicht so hoch, dass man, wenn man wirklich eine Erkrankung hat, diese studienbasierten Level von den Vitaminen erreicht.
Ich habe gesehen, du hast wirklich das Rezept von dem Tee aufgeschrieben. Ja. Das nehme ich mir voll gern mit.
Ja,
das gebe ich dann in die sogenannten Shownotes, wo man nachlesen kann,
ja,
wie
bitte,
man sich diesen wie man sich diesen Tee selber macht.
Tee.
Genau. Vielen
ich
Dank.
Ich sage das dann noch genau, gell?
Sehr gut. Auch so ein Mythos, Augengesundheit, ist die sagenumwobene Gleitsichtbrille. Bin ja sehr kurzem stolze Besitzerin einer Gleitsichtbrille. Ja, es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Dennoch, da hat sich ja auch viel getan. Also, während man früher das ja auch noch sehr gesehen hat, da hat jemand eine Gleitsichtbrille, weil da irgendwie so geschliffene Gläser waren, die gleich mal das Vorurteil, es macht alt, es ist unbequem, man gewöhnt sich sowieso nie dran, na da, kriegst nur mehr Kopfweh. Was stimmt daran? Was stimmt nicht? Und wie finde ich denn die optimale Gleitsichtbrille?
Also, das, was du erzählt hast früher, das war noch nicht direkt das Gleitsichtglas, sondern ein Bifokal- oder ein Trifokalglas. Da hast du sogar bei manchen Leuten drei Zonen eingeschliffen gesehen. Das gibt's heute noch bei alten Menschen, die sonst gar nicht zurechtkommen. Gibt's das selten, wirst du das noch sehen, aber kaum mehr. Und dann wurde diese tolle Gleitsichtbrille, das ist schon ein tolles Hightech-Produkt, geschaffen. Das hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Die Gläser heute kannst du mit den Gläsern vor 10 Jahren nicht vergleichen. Und ich sage immer zu meinen Patientinnen und Patienten, das müsst ihr euch wie eine Sanduhr vorstellen. Ihr habt oben den Fernteil, in der Mitte den Mittelbereich, der je nachdem, was du tust, kleiner oder größer ist, und unten einen Lesebereich. Und man muss eben genau in diesen Zonen schauen. Dann soll man keine Angst haben vor diesen Gläsern, aber man braucht eine Gewöhnungszeit. Man muss alles ruhiger angehen, die Kopfbewegung gehört dazu. Also nicht, es gibt ja den Augenwendermenschen, der schaut nur mit den Augen hin und her, der hat ein Problem mit dem Gleitsichtglasl. Aber die Kopfwendertypen, die machen eh von Haus aus Kopfdrehen. Und die anderen muss man darauf aufmerksam machen, dass sie das machen. Und dann wirst sehen, dann ist es eine Gewöhnungssache und vielleicht braucht man dann noch eine Bildschirmarbeitsbrille dazu, weil die dann einfach nur eine große Zone für den Bildschirm hat. Manche zum Knotzen im Bett, wenn ich liege, brauche ich ja nur eine Lesebrille, weil mit der Gleitsichtbrille kann man nicht so wirklich herumlungern. Aber es ist trotzdem ein ganz ein tolles Ding. Man muss ja nicht den Rolls-Royce kaufen, aber ein guter BMW, sage ich, der tut es auch. Und da lasse ich von den Optikern beraten, die haben da wirklich ganz tolle Gläser. Und dazu muss aber auch die Fassung passen. Also stürzt euch nicht auf eine tolle modische Fassung, die euch so super gefällt und dann passt das Gleitsichtglas von den Zonen nicht rein und muss abgeschnitten werden. Also der Optiker wird euch da eh aufklären, was optimal ist, was für euch optimal passt und auch zu eurem Gesicht passt. Das ist ja auch seine Aufgabe, da das Optimum für euch rauszuholen.
Und ich war eben bei Seen Wutscher, die eben auch Kooperationspartner von dieser Episode sind und habe mir eine Gleitsichtbrille sie hätte fast gesagt, verpassen lassen. Nein, ausgesucht.
Ja.
Und da war gleich mal der erste Flash, weil ich sehe nicht allzu schlecht auf die Ferne. Habe aber seit circa einem halben Jahr das Gefühl, das wird immer schlechter. Also wenn man jemanden auf der Straße begegnet, also auf der Gegenüberliegenden und es winkt wer und ich kenne die Person nicht richtig gut, wenn man denkt, okay, wer bist du? Winke freundlich zurück. Ja. Und bei diesem Sehtest ist rausgekommen, auf einem Auge sehe ich tatsächlich um 0,75 Dioptrien besser. Also meine Brille war viel, viel, viel zu stark. Mhm. Und ehrlicherweise kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Augenarzt war, um es abchecken zu lassen. Sicher schon eine Zeit her. Und ich war total verwundert. Also auf beiden Augen sehe ich viel besser in der Ferne und eklatant schlechter in der Nähe. Also da habe ich jetzt wirklich schon die ein oder andere Dioptrie mehr ausgefasst. Kann das wirklich sein, dass sich eben die Kurzsichtigkeit so sehr verbessert?
Ja, das ist wirklich ein spannendes Phänomen. Also ganz wichtig ist, dass eine Brille nie überkorrigiert ist. Und sie verändert sich. Deshalb auch mein Rat, auch wenn ich gut zusammenkomme mit der Brille, zumindest alle 2 Jahre, wenn ich ganz genau bin, einmal jährlich kontrollieren lassen. Weil auch bei mir die Dioptrien haben, ich habe 1,5 Dioptrien weniger Kurzsichtigkeit zum Beispiel, wie ich hatte früher. Also es stimmt nicht, wenn wir alt werden oder älter werden, dass alles gleich bleibt. Nein, auch in der Ferne können sich Werte ändern und man nimmt immer den geringsten der nötigen Werte. Und eine Überkorrektur führt auch zu Beschwerden, dass das Bild so übersteuert und letztendlich kriegst du auch wieder, was ich erzählt habe, diese Astenopenbeschwerden, anstrengendes Schauen und so weiter. Und die Altersweitsichtigkeit steigt auch an. Je älter wir werden, wird die Pluskorrektur in der Nähe immer mehr, nicht grenzenlos, aber maximal bis +3. Es gibt Menschen mit Sehbeeinträchtigung, da brauchst du auch noch mehr Plus in der Nähe. Aber ich sage einmal, ich fange an mit 1 Dioptrie vielleicht, sagen wir mal, und dann 2,5 mit 65 ist nicht abnormal.
Also nicht das, mit 50.
Ja, genau. Also das ist je nachdem.
Aber da ist ein Stopp vorgegeben?
Ja, also es geht nicht so unendlich weiter. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, die Lichtverhältnisse müssen optimiert sein. Also du wirst merken, vor 10 Jahren bist beim in den Keller gegangen, ohne das Licht einzuschalten, jetzt brauchst du Licht. Eine gute Brille funktioniert nur mit gutem Licht. Also an das auch unbedingt denken. Das ist für euch alle, die ihr zuhört, auch sehr, sehr wichtig. Gute Beleuchtung und nicht im Halbdunkeln geht die beste Gleitsichtbrille nicht gescheit. Und zum UV-Schutz, da darf ich auch noch ergänzen, das hast du mich ja vorhin gefragt gehabt, jedes gute Glas heute hat einen UV-Schutz drinnen, aber die Sonnenbrille hat eben noch die Tönung, die entsprechende, dass die Blendung genommen ist. Ein UV-Schutz ist aber dennoch in diesen Gläsern genauso drinnen, in den guten Gläsern. Und zu diesen Blaufiltergläsern.
Wollte ich gerade fragen, genau, da ist das Marketing-Gag oder bringt das
ja,
wirklich was?
Ja, ganz ehrlicherweise, es gibt neue Studien, die belegen, dass das nicht wirklich so viel bringt. Ja? Also ich verschreibe es nicht.
Aber es ist so ein bisschen Placebo, glaube ich.
Ja, aber wer sich damit gut
wohlfühlt, genau.
Bitte soll das machen. Hm. Ich wollte nur sagen, wenn ich müssen tue ich nicht. Ja, okay. Alles andere, also gut, das Gleitsichtglas, das hat wirklich seine Berechtigung, auch wenn es einmal teurer ist, nicht sparen, weil ihr müsst euch vorstellen, du kaufst da ja nicht den PC, der Apple-PC vor 3 Jahren, den würdest du jetzt nicht mehr kaufen. Oder du wirst auch nicht ein Handy vor 3 Jahren jetzt kaufen, weil da tut sie so viel. Und das ist bei unseren Gläsern dasselbe. Also da ist nicht viel los in der Optikindustrie.
Und ich glaube generell, dass eben eine Brille, also dass man sich wirklich Zeit nimmt und ja auch Geld in die Hand nimmt und eine schöne Brille, wo man wirklich zufrieden ist, nimmt, wo man vielleicht nicht die billigsten Gläser nimmt, weil das einfach sehr wichtig ist und auch für Selbstbewusstsein, glaube ich, einzahlt. Also eine wirklich gute, gut angepasste Brille, oder? Macht Sinn, auch aus deiner Sicht.
Mit einer Entspiegelung, das ist ganz wichtig. Schau, Eine Brille ist wie eine Kette. Du hast sie den ganzen Tag oben, das ist dein Gesicht. Also warum spare ich da? Da gehört eine schöne Fassung, die zu meinem Gesicht passt. Da lasse ich mich beraten. Vielleicht darf ich sicher beim Optiker mal ein paar Probefassungen mit heimnehmen, ausprobieren. Und dann nehme ich die, mit der ich mich am wohlsten fühle. Und eben die auch von der Größe her gut passt, nämlich nach unten viel Fläche hat, wie du es auch bei mir siehst, ja, oder bei deiner Brille.
Genau, bei meiner, das war mal ganz wichtig.
Dass das nicht so schmal ist.
Genau. Barbara, ich darf dir zum Abschluss die Fragen aus der Community stellen. Da schreibt mir zum Beispiel die Sonja.Berkam. Ich hatte nie mit Bindehautentzündungen oder Ähnliches zu tun. Meine Augen waren bisher problemlos. Ich bin Anfang 50, bald Postmeno und habe vor kurzem die 3. Bindehautentzündung in knapp 1,5 Jahren ausgeheilt. Warum sind meine Augen auf einmal so empfindlich?
Ja, da sind wir wieder beim Thema mit dem Tränenfilm. Wenn der Tränenfilm nicht mehr so stabil ist, wird unser Auge einfach empfindlicher. Wie wir schon gesagt haben, die Bädeln rinnen darunter, wenn du mit dem Hund gehst, wie es bei mir ist. Also einfach Wind und Wetter empfindlicher. Es trocknet schneller aus. Wenn wir am PC arbeiten, vergessen den Lidschlag, wie du eh auch erwähnt hast, dass man eben bewusst einmal die Augen zu und auf und zu macht, dass die Befeuchtung wieder verbessert wird. Das macht auch trocknetes Auge aus oder verstärkt diese Symptome, die wir vorhin hormonell besprochen haben. Und dann ist Tür und Tor geöffnet für Keime. Das heißt, man ist schneller, kriegt man schneller eine Infektion, ja. Und oft ist es halt auch im Wechsel, viele sind belastet dadurch, auch psychisch, dass man einfach traurig ist oder verstimmt ist. Und weißt du, wie das ist, wenn es einem nicht gut geht, dann fängt man alles ein. Und so ist es dann halt auch beim Auge. Also und da ist eben Hygiene ganz wichtig, nicht rüben an die Augen, nicht schminken, wenn man einen Infekt hat. Weil wenn ich dann wieder Wimperntusch verwende und dann ist der ausgeheilt und ich tue es mir wieder rauf, tue ich mich wieder reinfizieren. Also da dran denken, das kannst du dann alles wegschmeißen und also dann neu kaufen. Also
Bindehautentzündung ist ja auch ansteckend,
genau,
oder?
Genau, also in vielen Fällen, ja, wenn es eine bakterielle Form ist, aber auch die virale, bitte muss man schon dann die Schminke weg. Und das passiert auch auf der Reinfektion, weil die Leute dann wieder die Schminke nehmen oder trotz... Also auf keinen Fall Kontaktlinsen nehmen, zum Beispiel, wenn ich Entzündung habe, gell? Da muss man auch das Diegerl wegschmeißen, die Flüssigkeit austauschen. Aber wie gesagt, die Zeit wird wieder besser, kannst du deiner Hörerin sagen oder wenn sie uns zuhört.
Das stimmt sogar.
Die Zeiten werden besser. Einfach, jetzt ist es halt einmal ein blödes Jahr gewesen und das nächste wird besser, bin ich mir sicher.
Bindehautentzündung bedeutet, ich gehe zum Arzt oder ich gehe in die Apotheke?
Nein, ich gehe zum Arzt. Also der Apotheker am Wochenende ist ein hilfreicher Partner, wenn wir zu haben. Aber sonst der Apotheker, ein guter Apotheker sagt immer, schauen Sie aber dann bitte am Montag zur Frau Doktor oder zum Herrn Doktor, lassen Sie sich mal anschauen. Oder machen Sie das einen Tag, wenn es nicht besser wird, bitte dann gehen Sie zum Facharzt.
Die Meloetta schreibt, ich leide nun schon seit 6 Wochen an entzündeten Lidrändern und schuppigen Lidern plus Augentrockenheit. Nichts hilft. Habt ihr einen Tipp?
Da ist wieder dasselbe Thema. Was wir geredet haben, die Haut wird trocken und eben auch die Lidhaut. Also viel Pflege, sehr oft die Pflege umstellen, also mit mehr Fettanteil, aber natürlich auch nicht überfetten. Also man muss ein bisschen aufpassen, weil es kann ohne weiteres sein, dass wir im Wechsel unsere Pflegeprodukte ändern müssen. Das, was du vor 10 Jahren als super empfunden hast, ist jetzt nicht mehr passend. Also auch die Augenpflege, vielleicht ist auch eine Unverträglichkeit da. Dann würde ich einmal umsteigen auf ein Produkt, wo konserviert wenn möglich kaum drinnen sind oder ein Apothekenprodukt, das wirklich für empfindliche Haut geeignet ist. Das würde ich im ersten versuchen. Natürlich kann man auch mit, wenn wir von Kräutern wieder reden, es gibt Heilkräuter wie Augentrost und so weiter, wo man auch, wenn es so schuppig ist, einmal eine Pauschal auflegen kann. Kamille kann man auch nehmen, ist sehr gut entzündungshemmend. Allerdings muss man aufpassen, es ist eine Gruppe von Pflanzen, wo manche allergisch reagieren auf Kamille und so. Also wenn man auf Korbblütler allergisch reagiert, dann kann man Kamille nicht nehmen. Sonst ist das ein super altbewährtes Hausmittel. Und da kann man auch einmal, das wirkt entzündungshemmend, ohne dass man da wirklich da hat man überhaupt keine Nebenwirkungen, außer man würde es nicht vertragen, das merkt man aber eh gleich.
Sapsi underscore 80 schreibt, ich bin 45 und in der Perimenopause. Ich beobachte seit einiger Zeit Aura-Sehstörungen, insbesondere 2 bis 3 Tage vor meiner Regelblutung. Kann das damit zusammenhängen? Wie werde ich diese lästige Sehstörung, die oft über 15 Minuten andauern, wieder los? Vielleicht müssen wir ganz kurz auch erklären, was so Aura-Sehstörungen sind.
Ja, also Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Aura ist ein sind Sehstörungen, die zum Beispiel Flimmerskotome, ja. Das heißt, das sind so ein flimmernder Kreis oder ein Halbkreis, den die Patienten wahrnehmen, der von innen nach außen immer größer wird, manchmal auch umgekehrt und der oft ein Vorstadium einer Migräne, eines Migräneanfalls ist. Und dann kommt die Migräne eine Viertelstunde später oder so, geht es los. Wenn man das ein Leben lang gehabt hat und man kennt das und es ist einmal abgeklärt worden, mache ich mir da keine großen Sorgen. Wenn man das neu bekommt, kehrt das unbedingt abgeklärt. Also die Halsgefäße mal anschauen, die Karotis, sagt man, ob die Durchblutung passt, schauen, rauche ich, habe ich irgendwelche Risikofaktoren, Cholesterinkontrolle. Da würde ich wirklich mal einen internistischen Check machen lassen. Eventuell, wenn der nichts findet, noch einen neurologischen Check. Ja, aber das Wichtigste ist schauen, sind die Halsgefäße komplett durchgängig, ist da eh nichts. Sehr oft kann man dann eh beruhigen. Und es ist natürlich hormonell ausgelöst, eine Migräne auch plötzlich möglich. Aber wenn man das plötzlich kriegt, muss man schauen, wenn das 15 Minuten andauert, ohne dass man das vorher gehabt hat, gehört einmal nachgeschaut. Gell? Mhm. Und wenn jemand plötzlich gar nichts sieht, das ist ein Notfall. Ja? Also für ein paar Sekunden, das ist ein Zeichen einer akuten Durchblutungsstörung sehr oft im Auge. Also da sofort in die Aufnahme des Krankenhauses, des Dienstes schauen, wenn der eigene Augenarzt nicht da ist. Also da muss man dem nachgehen, ja, weil es gibt auch Gefäßverschlüsse am Auge oder Vorstadien oder zum Beispiel diese, du wirst sicher das schon gehört haben, transhistorisch ischämische Attacke, TIA, das Vorstadium zu einem Schlaganfall, das kann auch einmal mit so ganz eigentümlichen Sehstörungen einhergehen. Also wenn der Blutdruck dann sehr hoch ist, unbedingt abklären lassen, zum Beispiel. Wenn man ganz schwindelig ist zusätzlich oder irgendwie ein bamstiges Gefühl in den Händen hat, das sind alles so Warnhinweise, da muss unbedingt weitergeschaut werden. Gell?
Kann so Aura-Sehstörungen auch mit dem Stresslevel zusammenhängen?
Ja, aber mit einem gesunden Stress nicht. Also da muss dann mehr sein. Entweder ist dadurch dann der Blutdruck erhöht, das darf nicht sein. Sagen wir, der zweite Wert ist über 100 oder der erste Wert, ich habe das öfter in der Ambulanz da. Ein Patient hat 200 zu 110, habe ich letzte Woche gerade gehabt. Ja, hat aber überhaupt, außer dass er ein bisschen Kopfweh gehabt hat, keine Beschwerden gehabt. Aber ich habe mir gedacht, am Gesicht, das ist ein bisschen rot, messen wir den Blutdruck. Und das war in dem Fall eine Dame um die 55, hat nicht gewusst, dass der Blutdruck hoch ist. Wir haben da gemessen und die habe ich dann weitergeschickt. Da war der Grund der Kopfschmerzen, war der hohe Blutdruck und drum, das muss man unbedingt anschauen.
Unfassbar, was unsere Augen alles sehen im
genau,
wahrsten
Sinne. Genau, so klein sie sind. Schau, das ist der einzige Organ im Körper, wo du durch die Pupille ins Auge direkt schauen kannst, direkt auf die Gefäße. Ohne ein Endoskop oder irgendetwas oder eine Angiografie zu brauchen. Also eine tolle Sache und darum bin ich auch so begeistert von der Augenheilkunde.
Das hört man auch. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara, für deine
gerne.
Expertise, für deine
gerne.
Zeit und ja, für diese schöne Aufnahme. Dankeschön.
Bitte, ich danke dir.
Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen ExpertInnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest einmal mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, ganz wichtig, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Und auch sehr wichtig, Menomeo möchte bitte eure Sterne bekommen. Das geht bei den Bewertungen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich sag's dir sehr gerne. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Du findest Menomeo und mein Engagement für die Wechseljahre super? Dann werde Mitglied in der Menomeo Community auf Steady. Mehr Infos dazu in den Shownotes. So, Barbara, auch dich darf ich zum Abschluss noch bitten, in mein Freudenbuch zu schreiben. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben. Ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Dass ich leider nicht mehr so viel essen kann wie früher und jede Sünde gleich zu bemerken ist und da muss ich halt ein bisschen disziplinierter sein wie früher.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Ist eigentlich darauf angesprochen zu werden, weil ich es eigentlich verdrängen möchte und weiße Haare, die ich habe und ich färben muss oder möchte, weil es mich einfach stört. Müssen tue ich gar nichts, aber ich möchte es.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
dass die Wechseljahre auch eine positive Zeit sind. Ein Neuanfang, ein Lebensabschnitt, wo ich mehr Zeit für mich habe, für die Partnerschaft, ohne speziell Sorgen, wie ich vorhin schon erläutert habe, finanzielle größere Sorgen, Häusl bauen, Kinder großziehen. Man hat diese großen Schritte schon getan und jetzt kann man ein bisschen mehr Zeit für sich selber auch aufbringen.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Ja, viel Energie und das Neue in Angriff zu nehmen, immer wieder. Sich neuen Herausforderungen zu stellen, zum Beispiel den Podcast bei dir, auch Neuland für mich, genauso wie meine Kräuterakademie, genauso wie meine Ordination, die ich immer wieder ummodel und umändere, wo ich das Team wieder vergrößere. Einfach auch, wenn ich 61 bin, was ich bin, was ich zwar nicht glauben will, aber es ist so, aber ich fühle mich nicht so und dementsprechend agiere ich auch.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Nicht darüber nachzudenken.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.